Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Und mit Gästen, die ich im äußersten Südosten Sachsens getroffen habe. Denn Rang 1 kommt heute aus Zittau, eine Stadt mit 25.000 Einwohnern, circa 40 Autominuten entfernt von der Kreisstadt Görlitz, mit 57.000 Einwohnern im landschaftlich wunderschönen Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien. An diesen beiden Standorten des Gerhard-Hauptmann-Theaters findet gerade das Sächsische Theatertreffen statt. Anlass für uns mal, das Studio zu verlassen und in den direkten Kontakt zu den sächsischen Theaterleuten zu gehen. Hier auf dem Vorplatz des Theaters in Zittau zum Beispiel. Gestern stellte sich hier vor einem gigantischen Theaterbus als Kulisse die freie Szene der Region vor. Sie musste, man kann es hier vielleicht hören, ein wenig gegen den Freitagsverkehrslärm ankämpfen. Was die freie Szene von Sachsen gerade so beschäftigt, das fasste eine der Performerinnen so zusammen.
Ich glaube schon, so ein bisschen teilweise Zukunftssorgen. Ja, wie sich das alles politisch entwickelt, was dann noch für Räume da bleiben, was für Spielmöglichkeiten ja dann auch einfach noch da sind. So eine Sorge spüre ich irgendwie schon.
Ja, wie macht man Theater mit immer weniger Geld und mit einer zunehmend politisch veränderten Situation? Darüber spreche ich gleich mit dem Intendanten des Gerhard-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau, mit Daniel Morgenroth. Und wie Lukas Rietschel, der Erfolgsautor und Dramatiker, zum Talkshow-Master wurde, auch das erfahren Sie in der kommenden halben Stunde. Insgesamt 21 Inszenierungen des Freistaats konnte und kann man in diesen Tagen sehen beim Sächsischen Theatertreffen. Arbeiten von 11 Stadt-, Staats- und Landestheatern, dazu auch Produktionen aus den Nachbarländern Polen und Tschechien. Es ist alles dabei, von Klassikern über Klassenzimmerstücke bis hin zu KI-Experimenten. Jedes der beteiligten Häuser schickt eine Person in die Jury, die am Sonntag, also morgen, die beste Produktion wählt. Frage an zwei Jurymitglieder aus Leipzig und Freiberg. Wie ist der Eindruck so kurz vor Ende des Festivals?
Also ich habe es gar nicht so erwartet, dass es so viele so gute Produktionen sein würden. Und auch die Vielfalt finde ich einfach super toll. Und das ist schon ziemlich cool, da die Möglichkeit zu haben, mal in unterschiedliche Häuser reinzuschauen, die man vielleicht sonst auch nicht besuchen würde.
Also ich finde es super beeindruckend, wie viel gute Sachen wir schon gesehen haben und auch einfach so geballt hier sehen können. Und freue mich jetzt noch auf die kommenden Tage. Auf jeden Fall.
Ja, und das Gerhard-Hauptmann-Theater in Görlitz-Zittau, vielleicht erinnern Sie sich ja, das machte zuletzt bundesweit Schlagzeilen mit einer cleveren Marketingaktion. Damals bot Intendant Daniel Morgenroth die Namensrechte für sein Haus meistbietend an einen Sponsor. Damit wollte er vor allem auf das fehlende Geld für sein Haus aufmerksam machen. Mit seiner provokanten Idee trat er eine Debatte los darüber, wie viel Kommerzialisierung für ein mit öffentlichen Geldern gefördertes Theater denkbar und sinnvoll sein können. Nach dieser Spielzeit verlässt Daniel Morgenroth das Haus. Über seinen Kampf gegen den Abbau von Kultur habe ich hier in Zittau vor der Sendung mit ihm gesprochen. Ich sehe, es heißt immer noch Gerhard-Hauptmann-Theater. Hat sich niemand gefunden, der seinen Namen als Sponsor einsetzen wollte?
Wir haben niemanden gefunden, jedenfalls bisher, der genug zahlen würde, um die Namensrechte zu erwerben. Und wir sind auch ganz froh, dass wir unseren Gerhard Hauptmann da bisher behalten konnten. Und wir sind auch ganz froh, dass wir trotz aller engen Finanzen immer noch da sind und, glaube ich, auch lebendiger denn je.
Ja, Finanzen, das ist ein Thema, was immer wieder angesprochen wird, wenn es ums Theater Görlitz-Zittau oder überhaupt um die sächsischen Theater geht. Die öffentlichen Kassen in Sachsen sind leer, das Personal wurde schon massiv runtergespart. Es gibt eigentlich keinen Spielraum mehr, das haben Sie immer wieder gesagt, beziehungsweise der Landesverband des Bühnenvereins hier in Sachsen, dessen Vorsitzender sind Sie ja. Es drohen Spartenschließungen, Entlassungen, sogar Häuserschließung. Jetzt findet das Sächsische Theatertreffen in Zittau, Görlitz, statt. Ist Ihnen überhaupt angesichts dieser Situation zum Feiern zumute? Weil eigentlich ist ja so ein Festival immer auch ein Moment, wo man seine Arbeit feiert und sich mit den Kolleginnen und Kollegen austauscht.
Also so ein Festival ist, glaube ich, jetzt auch gerade notwendiger denn je. Und das ist immer ein Anlass zu feiern, und zwar zu feiern, was auf der Bühne stattfindet. Denn das gerät ja immer mal wieder auch in Vergessenheit, dass warum wir das eigentlich tun hier und warum es auch Sinn hat, so viel Geld in die Theater und Orchester zu stecken, dass hier auf der Bühne wirklich Dinge passieren, die große Auswirkungen haben in die Gesellschaft hinein und für uns als Gesellschaft. Und gerade in solchen Zeiten, in denen überall Kürzungsansinnen sind, in denen überall das Wort geht vom fehlenden Geld für die Kultur, ist es ganz wichtig, dass wir als Theatermacher uns vernetzen untereinander, dass wir unsere Probleme teilen, weil dann finden wir Lösungen. Das hat uns in den letzten Jahren schon immer geholfen, dass wir da, und da freue ich mich auch, dass es gerade in Sachsen so ist, sehr solidarisch miteinander stehen.
Jetzt frage ich die eine Frage, die immer gefragt wird, wenn es um Zittau Görlitz überhaupt in den Raum Sachsen geht. Die AfD, über 30% haben diese Partei gewählt bei der letzten Landtagswahl. Wie macht sich das in der Stadt bemerkbar und wie wirkt sich das möglicherweise auch auf Ihre Arbeit aus?
Vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht damit vertraut sind, auch mit Ostsachsen hier, da hat man manchmal den Eindruck, das wäre so ganz schrecklich und wäre das bestimmende Thema. Ist es überhaupt nicht. Es ist weder das bestimmende Thema noch ganz schrecklich. Natürlich ist die AfD hier stark und die ist eine Partei, mit der man umgehen muss. Wir haben AfD-Wähler auch im Publikum und das ist auch gut so. Was wir hier lernen und gelernt haben, glaube ich, ist, stärker debattenoffen zu sein. Also ich kann mir hier einfach nicht erlauben und würde es auch nicht wollen, zu sagen, mit dir rede ich nicht. Ich fände es auch vollkommen falsch, aber ich merke, dass man da gerade mit AfD-Wählern immer wieder in einen sehr produktiven Dialog kommt. Das Allerschlimmste ist, glaube ich, der Ausschluss, wenn ich nicht rede. Also das ist das, was man hier lernen kann und was vielleicht auch was ist, was man in anderen Städten jetzt lernen kann und lernen muss. Man muss reden. Es gibt natürlich Diskurslimitationen, aber erstmal muss man mit allen reden. Nur so kommen wir voran und ich glaube, so können wir auch Spaltungen überhaupt erst überwinden.
Wie machen Sie das dann konkret hier im Haus? Laden Sie sich auch ganz bewusst Leute aus dem Umkreis der AfD ein, um eben auch dieses Publikum zu gewinnen?
Ja, klar. Also wir laden immer mal wieder auch AfD-Politiker ein zu Veranstaltungen, selbstverständlich. Und wir versuchen vor allem aber eine gewisse Kontroverse auch zu haben. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Wir hatten hier die Münchner Sicherheitskonferenz zu Gast mit dem Thema Zeitenwende und Tour. Und ich glaube, 3 Wochen später hatten wir in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Gabriele Krone-Schmalz hier. Sie können sich vorstellen, dass da die Positionen ganz, ganz unterschiedlich waren. An beiden Abenden war das Theater knallvoll. Wir hatten auch einen Abend, haben wir jetzt auch wieder mit dem Penn Berlin zum Thema, damals, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, jetzt zum Thema Heimat. Auch da Theater voll, kontroverse Debatte. Und das ist die große Stärke des Stadttheaters, dass wir es schaffen, Meinungen, die ganz konträr sind, reinzuholen. Weil offensichtlich, wenn die Bude voll ist, heißt es, die Leute sind an dem Thema interessiert. Dann machen wir hier was richtig. Und da können wir ein wichtiger Diskursraum sein, um das so zu öffnen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt immer sehr klug drauf achten, was ist sagbar, was ist nicht sagbar. Denn wir sind leider, glaube ich, in so eine Situation geraten, wo wir viele Dinge als unsagbar gebrandmarkt haben, die aber eigentlich in einem Diskurs, der eine Bandbreite hat, sagbar sein müssen. Da kann ich mich streiten, da kann ich ganz gut anderer Meinung sein, aber das müssen wir, glaube ich, schaffen, konträre Meinungen wieder auszuhalten und die auch ins Theater zu holen.
So, und jetzt haben Sie 5 Jahre hier gekämpft, sehr öffentlichkeitswirksam und sehr engagiert für dieses Haus und jetzt gehen Sie einfach. Also Sie gehen jetzt zurück in Ihre Heimat Franken. Ist das der einzige Grund, so ein bisschen Heimweh oder haben Sie vielleicht auch die Nase voll von diesen Spardebatten?
Nein, gar nicht. Also alle diese Spardebatten, alle diese Probleme haben mich eigentlich immer sehr angespornt und tun das auch heute noch. Das hat ganz rein privat geografische Gründe. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir fällt das sehr schwer, hier gerade wegzugehen, weil das Haus läuft hier gerade gut und hier ist ein enorm engagiertes Team, die hier ganz Irres leisten. Und das macht Spaß, weil man muss auch eines dazu sagen, das ist auch eine gewisse Wahrheit, dass in schwierigen Zeiten kann das Theater erblühen. Also gerade bei all diesen großen Problemen, sei es politisch Krisen, die gelöst werden müssen, sei es finanzielle, natürlich gibt das gerade Futter und Stoff, weil da bestehen Spannungen und Spannung ist der Urgrund des Theaters. Und die Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, wenn wir sagen, wir haben Angst vor Fusionierung vor allem. Ich werbe da immer für Mut und vor allem für gnadenlosen Optimismus, weil das, was wir hier bieten, das, was das Theater hat, ist eine der Antithesen zu dem Digitalen, das gerade so viel gescholten wird. Alle sehnen sich danach, wieder in den realen Raum zu kommen, sehen sich danach, von der Bildschirmzeit zu verschwinden oder das Internet für 16-Jährige erst freizugeben oder solche Dinge. Und da ist hier ein realer Raum der Begegnung. Deshalb, glaube ich, haben wir ganz gute Chancen, auch in diesem medialen Umfeld ein Ort einer echten Begegnung zu sein. Und das ist sehr wertvoll.
Dann wünsche ich viel Erfolg für die neue Aufgabe und natürlich jetzt erstmal viel Spaß und gutes Gelingen für das Sächsische Theatertreffen hier am Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau. Vielen Dank.
Sehr gerne, danke.
Unerschütterlich optimistisch also der Intendant des Gerhard-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau, Daniel Morgenroth. Zum Ende der Spielzeit verlässt er das Haus und wechselt ans Main-Franken-Theater in Würzburg. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin, heute zu Gast beim 13. Sächsischen Theatertreffen im wunderschönen Zittau. Und gerade sprachen wir ja schon von verschiedenen Diskursformaten, die Menschen wieder ins Gespräch bringen sollen. Eins davon ist Rietschels Utopien, eine Talkshow mit dem Autor Lukas Rietschel. Die findet regelmäßig vor ausverkauftem Haus im Görlitzer Theater statt. Lukas Rietschel wird ja gerade für seinen Roman Sanditz gefeiert. nach seinem Erfolgsdebüt mit der Faust in die Welt schlagen. Aber auch als Theaterautor ist Lukas Rietschel längst erfolgreich. Vor 2 Jahren kam hier in Zittau sein Stück »Das beispielhafte Leben des Samuel W.« zur Uraufführung. Eine Arbeit, für die Lukas Rietschel vorab viele Interviews führte in seiner Heimatregion, nämlich der Umgebung von Görlitz. Hier beim Sächsischen Theatertreffen, da war sein Stück Der Girschkarten zu sehen, eine Neuinterpretation des Tschechow-Klassikers, geschrieben für das Schauspiel Leipzig, inszeniert vom Intendanten Enrico Lübbe. Über das Schreiben fürs Theater, den seltsamen Stücktitel und eine ganz andere Rolle Rietschels, nämlich als Talkshow-Master, habe ich mit ihm nach der Vorstellung gesprochen. Sie werden jetzt gerade groß gefeiert überall für Ihren neuen Roman Sanditz. In all Ihren Stücken geht es ja auch immer um familiäre Verwerfungen, Konflikte, immer irgendwie auch um das Ende der DDR möglicherweise. Fühlen Sie sich jetzt so ein bisschen als die Stimme des Ostens einvernommen?
Nee, kurze Antwort, nein. Ich sehe das auch gar nicht als so eine Ostthematik. Also Sanditz kann überall spielen, auch der Girschkarten ist explizit nicht verortet. Das wird dann manchmal so versucht reinzulesen, da wird dann geglaubt, also diese Wortschöpfung hätte irgendwas mit dem Sächsischen zu tun, das ist aber nicht der Fall, zumal ich selber nur spärlich Sächsisch spreche. Es ist ein bisschen ein Sinnbild für wie unsere Gesellschaft funktioniert, nämlich in Teilgesellschaften mit Teilintellektuellen, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Und ich glaube, dass ich einer dieser, ohne mich jetzt größer zu machen, als ich sein möchte, ich bin einer dieser Teilintellektuellen, mir das erarbeitet hart und da liegt ja auch mein Interesse, dass ich an diesem Osten einfach ein großes Interesse habe. Und das habe ich aber nicht, weil das irgendeine Art von pragmatischer Zuwendung ist oder programmatischer Zuwendung, sondern weil ich da einfach herkomme. Und das ist ein großer Zufall, dass ich hier auf die Welt gekommen bin und dass ich hier aufwachsen durfte und dass ich hier meine Menschen kennengelernt habe. Und alles, was ich versuche zu schreiben, ist, mich diesen Menschen zu nähern. Das sind deine große Liebe für all diese Träumer und für dieses Scheitern. Und nun ist diese DDR für ganz viele so ein maximales Scheitern oder so ein maximales Träumen auch gewesen oder alles, was danach kam, je nachdem. Und mich dem zuzuwenden, das finde ich einfach, ich finde es menschlich interessant, weil wir nun alle mal unsere Leben leben und darin straucheln und irgendwie wieder neu anfangen müssen. Das ist hier im Girschkarten auch. Also spielt die Zeit eine große Rolle und wie sie vergeht und wie sie an uns vorbeizieht und wie wir uns zu ihr verhalten.
Wir kommen jetzt aber nicht drum rum, einmal kurz über den Titel noch zu sprechen, weil es natürlich jetzt eben beim Publikumsgespräch auch Thema war. Girschkarten klingt entweder nach irgendwie so einem verwilderten Garten mit diesem Unkraut Girsch, was viele beklagen, weil man es nicht los wird. Aber es gibt natürlich auch diese Mundart-Assoziation, dass es so was Sächsisches hat. Was hat es damit auf sich?
Also würde ich Sächsisch das umformen wollen, dann würde es wahrscheinlich nochmal Girschgarten, also es wäre eigentlich ein Doppel-G, also das K taucht da gar nicht auf im Sächsischen. Das wird ja rundgelutscht und es ist leider eine sehr banale Geschichte, wie das oft so ist. Es ist einfach nur eine Vertauschung zweier Buchstaben, nämlich G und K. Denn ich hatte ganz ursprünglich mal die Idee, mit diesem Stück noch absurder zu werden, noch überdrehter eine Gesellschaft zu zeichnen, die nicht mehr in der Lage ist, über Wahrheiten und Unwahrheiten zu diskutieren, weil sie nicht nur an den Worten zweifelt, sondern auch noch an den Buchstaben. Und da dachte ich, am Ende will ich eigentlich, dass alles so ein Buchstabensalat ist und niemand mehr irgendwas glaubt. Und der Girschkarten stand sehr zeitig als Titel und ich habe ihn dann einfach nicht mehr verändert. Ja.
Jetzt gab es ja vor Sanditz das beispiellose Leben des Samuel W. Das geht um den Aufstieg eines Menschen, der einer rechtspopulistischen Partei angehört und der in der DDR groß geworden ist, ohne dass jetzt ganz explizit die AfD auch genannt wird. Das war ein originär für das Gerd Hauptmann Theater entstandener Text. Warum haben Sie sich jetzt für das Schauspiel Leipzig entschieden, eine Überschreibung des Kirschgartens zu machen? Sie hätten ja auch genauso gut einfach den Stoff nehmen können und sagen, ich mache was ganz Neues.
Das ist das Tolle am Theater, weil da sitzen dann Leute und haben ganz tolle Vorstellungen, befassen sich mit Texten. Und Enrico Lübbe und Thorsten Buss, also der Intendant und auch der Chefdramaturg, kamen auf mich zu und meinten, schau dir doch mal den Kirschgarten an. Was macht der mit dir? Was liest du daraus? Was interessiert dich daran? Und ich fand es aber sehr langweilig, jetzt einfach nur den zu nehmen und mit dem gleichen Ensemble an Figuren zu arbeiten. Ich wollte etwas nehmen aus diesem Stück, das mich interessiert, nämlich die Entscheidungsfindung einer Gruppe Menschen, in dem Fall einer Familie. Und wie treffen sie diese Entscheidungen oder wie treffen sie die nicht? Und das hat Tschechow auch schon angelegt gehabt, dass alle sozusagen gerne labern und behaupten, man müsste mal und man sollte mal, aber niemand will so richtig. Und irgendwie sind dann doch alle ganz froh, wenn dann keine Entscheidung getroffen wird oder wenn die anderen eine Entscheidung getroffen haben. Aber wir haben uns alle mal schön eingemischt. Ja? Also so nach dem Motto, alle haben alles mal gesagt. So, erst dann ist die Diskussion beendet. Und das wollte ich da gerne reinführen. Und das hat mich dann ganz persönlich noch interessiert, über Zeit zu diskutieren und ein Abbild von Zeit herzustellen. Und diese große Frage, warum verändert sich eigentlich immer alles? Und ist es nicht vielleicht auch schön, wenn Dinge so bleiben könnten, wie sie sind? Aber das ist nicht erreichbar. Das ist ein Zustand, den wir nicht herstellen können. In dem Moment, wo wir einmal versuchen, etwas festzuhalten, wandelt sich aber alles drumherum immer weiter. Und dann beginnt das Stück wieder von vorne. Es ist also ein ewiges Werden und Sein und Vergehen. Und das ist, was mich daran gereizt hat, an dem Kirschgarten.
Vielleicht erklären wir noch ganz kurz für alle, die den Kirschgarten nicht so präsent haben. Also es geht um eine Familie, die sich auf dem Landgut trifft. Ein ehemals prächtiger Kirschgarten. Jetzt bei ihnen ist es einfach ein Garten und ein Häuschen. Und die Großmutter in ihrer Fassung weigert, sich es herzugeben. Die anderen wollen es verkaufen eigentlich oder überlegen halt, was man damit machen kann. Es geht viel um Unwahrheiten, um Behauptungen. Meine Lieblingsstelle war, wenn es darum geht, dass Zollstöcke eigentlich immer unpräzise sind und das wird mit einer Werf erklärt, dass es am Ende tatsächlich die Frage ist, ja, warum liegen in Baumärkten eigentlich immer Zollstöcke an der Kasse? Das fand ich ein schönes Bild dafür, für die Welt, in der wir leben, in der Leute Dinge behaupten, die offensichtlich nicht stimmen, aber trotzdem Leute das einfach annehmen.
Also das ist so ein bisschen der spielerische Zugang dahinter. Also dass wir uns manchmal so abarbeiten an diesen sogenannten Fake News und den sogenannten alternativen Fakten und dann so glauben, wir müssen da jetzt hinterherrennen und wir müssen mit einem Faktencheck dagegenhalten und es muss doch klar sein, was die Wahrheit ist und die ist unumstößlich. Und man kann sich aufreiben bei diesen Versuchen, weil man nicht erkennt, dass es einfach ein kommunikatives Mittel der Verunsicherung ist. Und so ist es auch in diesem Stück. Also da springen alle möglichen Leute über alle möglichen Stöckchen und am Ende kommt keine Entscheidung zustande. Und das ist ja genau das, woran wir teilweise so kranken. Also dass wir uns permanent im Kreise drehen, dass wir Diskussionen, die mal beendet waren, dann wieder aufgreifen. Ich erinnere an die ganze Diskussion um die Atomverstromung zum Beispiel. Ja, das wurde mal für beendet erklärt, dann geht's wieder los. Wir waren mal beim Ende einer oder Aussetzen einer Wehrpflicht, jetzt geht's wieder los. Also es ist ein permanentes Aufwärmen und wieder Abkühlen von Debatten. Und dann melden sich alle möglichen Leute zu Wort. Aber es kommt trotzdem zu keiner richtigen Entscheidung und am Ende sind alle so ein bisschen ermüdet und stehen am Rand und denken so, ja gut, macht halt. Der ist ja auch auf eine Art eine Donald Trumpsche Rede ja auch zitiert. Es gab diese allererste Amtseinführungsrede, als er behauptete, das wäre die größte Menschenmenge jemals gemessen bei einer Amtseinführung. Und da taucht ja erstmals der Begriff alternativer Fakt auf von seiner Pressesprecherin damals. Und wir alle dachten, was ist denn das jetzt? Und wir arbeiten uns daran ab, aber eigentlich merken wir gar nicht, nee, das ist, da werden wir einfach für dumm verkauft. Das kann man auch einfach mal so sehen und hinnehmen. Und wir dürfen uns vielleicht nicht so sehr darüber aufregen. Und das wollte ich ja gerne einführen, das als Spielprinzip der permanenten Verballhornung sozusagen.
Ja. Lukas Rietschel, was viele nicht wissen, ist, dass Sie Talkmaster sind. Also man kennt Sie jetzt als Schriftsteller, als Theaterautor, aber Sie sind schon seit einem Jahr ungefähr Talkmaster. Und zwar gibt es eine Veranstaltung, die heißt Rietschels Utopien. Die findet in Görlitz in größeren Abständen statt. Im Apollo-Saal, da laden Sie sich Gäste ein zu verschiedenen Themen, also über Begriffsthemen, zum Beispiel Demokratie, Konsum, Bauen und Wohnen. Was reizt Sie daran, mit Leuten vor Publikum ins Gespräch zu gehen? Und das ist ja auch immer ausverkauft. Ist das mehr so ein Fanclub, der da kommt? Oder ist das wirklich der Versuch, breitere Debatten zu führen? Also Daniel Morgenroth hat das genannt, wir müssen uns öffnen, anderen Themen auch und anderen Bevölkerungsgruppen und mit denen ins Gespräch kommen. Also was für eine Talkshows sind das da?
Erstmal muss ich sagen, wenn Sie das so aufzählen, klingt es so immer so nach so kurz vorm Größenwahn, was ich so mache. Und dann muss man dazu sagen, ich werde Dinge gefragt, Menschen trauen mir Dinge zu und dann bin ich schlecht darin, Nein zu sagen. So, das ist, also so kommen diese Projekte oft zustande. Und weil einfach die Menschen, die dahinter stecken, weil ich das einfach, die haben mein Herz, ja. Also die brennen für das Theater, die brennen für diese Region und da überschneiden wir uns so ein bisschen. Und dann sage ich, ja, na klar, das können wir machen. Aber, sage ich dann, und habe das auch in dem Fall getan, ich möchte keine so eine Wasserglasdiskussion, weil ich bin ja selber müde davon. Das Ding ist, ich bin ja oft der eingeladen wird. Und dann sitze ich da und das ist auch ganz toll und unterhaltsam. Und dann steht da so ein Tischchen und da steht ein Wasserglas und zwei Mikrofone und es ist toll ausgeleuchtet. Und dann mutet man den Leuten zu, einfach anderthalb Stunden jemandem beim Reden zuzuhören. Finde ich ein bisschen ein bisschen dreist auch, so, dafür Geld zu zahlen. Aber schön, wenn Leute kommen. So will das nicht in Abrede stellen. Und ich dachte, wenn wir das machen, ich möchte gerne wieder mehr Entertainment haben. Also ganz klassisch, amerikanisch gedacht, wie so eine Late-Night-Show eigentlich. Und da, wenn wir das machen, dann will ich Spaß haben. Ich will, dass wir Spiele spielen und ich will, dass wir eine Band haben. Und wenn die Gäste auftreten, dann müssen die mit Schwung rauskommen, wie bei so einer Show. Und dann liefern wir ab. Und das aber im Kern, das ist nämlich der eigentliche Punkt, umkreist von diesen Gesprächen, die wir da führen. Also das ist schon immer noch auch ein Gesprächsabend. Also ich lade mir immer zwei Gäste ein und rede mit denen eigentlich eine gute halbe Stunde und rahme das Ganze aber eben durch Spiele, durch Musik, einfach durch Unterhaltung. Ich möchte, dass die Leute an dem Abend auch mal lachen, dass die für sich sagen, ey, das war nett und das war eine gute Musik und aber idealerweise auch ein Thema aufgreifen, was sie auch spannend finden. Und da draußen gibt es, das ist ja kein Problem an unserer Gesellschaft, da draußen gibt es so viele schlaue Menschen, die so viele schlaue Sachen schreiben und sagen. Man kriegt das nicht alles mit, das kriegt man einfach in seinem Tag nicht alles unter. Und ich bin nun auf eine Art ja auch berufsmäßiger Leser, dass ich dachte, okay, da sind so viele tolle Stimmen, so viele tolle Gedanken. Ich würde die gerne mal hierher holen nach Görlitz und das alles von dem Publikum stattfinden lassen und selber mal nicht der sein, der irgendwie dann ganz schlaue Sachen sagt, sondern vielleicht auch mal ein bisschen nachfragt, ein bisschen dümmlich auch nachfragt. Ich glaube, also meine Rolle an diesem Abend ist schon auch ein bisschen dümmlich zu sein, also dass ich so da stehe und sehr naiv nachfrage bei Sachen, wie Dinge funktionieren, warum sie nicht funktionieren. Weil ich da ein Interesse dran habe, also ich frage jedes Mal vorher nach, wer war in der Show vorher da, das sind die wenigsten tatsächlich. Ich frage immer, ich mache so ein Schnellfragenspiel mehr oder weniger, weil ich immer wissen will, wie stehen die Leute zum Thema. Und es stellt sich sehr oft heraus, die kommen, weil ihnen das Thema taugt und weil sie daran Interesse haben, weil sie vielleicht von den Gästen gehört haben und weil sie mir schönerweise zutrauen, dass das vielleicht ein ganz guter Abend wird. Und das ist eigentlich toll, also dass da Menschen hinkommen. Wir haben oft vorher nicht angekündigt, was das Thema ist. Manchmal nur die Gäste, manchmal die Gäste das Thema nicht oder umgekehrt. Und die kommen trotzdem und ist immer ausverkauft. Das funktioniert und ich bin total überwältigt davon und finde es ganz toll, jedes Mal wieder, wie Menschen ihre Zeit geben und sich informieren. Und ich bin da ohnehin ganz beseelt. Ich meine, die Buchmesse ist auch noch nicht lange her. Also wie viele Menschen bereitwillig sich durch so eine Messehalle schieben, ja, da rausfahren und so weiter, nur um Literatur zu erleben, zu lesen. Also man könnte manchmal wirklich den Eindruck haben, eigentlich ist alles ziemlich in Ordnung. So, ich weiß, dass das Bubbles sind und ich weiß, dass das nicht stellvertretend ist für den Rest der Gesellschaft oder der Welt, aber solche Abende geben mir wirklich das Gefühl, da ist ein Publikum, da sind Menschen, die sind der Gegenwart zugewandt. Die wollen was wissen, die wollen es verstehen, die wollen sich ins Verhältnis setzen, die wollen sich miteinander verbinden. Und das über Kunst, übers Theater herstellen zu können, ist eigentlich das allergrößte Glück. So, und daran ein bisschen mitwirken zu können, erfüllt mich mit sehr viel Stolz und mit großer Demut.
Und dann können wir jetzt ankündigen, die nächste Veranstaltung mit Lukas Rietschel findet am 6. Mai statt in Görlitz. Und zwar geht es dann um das Thema Gemeinschaft, Zusammenleben. Und Gäste sind, das wissen Sie wahrscheinlich schon, oder?
Ja, na klar, das sind Nils Kumka mit den alternativen Fakten und eben ein tolles Buch geschrieben über Polarisierung und Barbara Kuchler, die Familientherapeutin ist und Soziologin und sehr viel über Liebe geforscht hat. Und genau, rede mit denen so ein bisschen darüber, wie steht es eigentlich um unsere Gesellschaft, wie steht es um uns als Menschen, um unser Miteinander. Denn wenn man immer nur auf das hört, was da draußen manchmal so kolportiert wird, könnte man meinen, es ist alles kurz vorm Abgrund und wir schlagen uns alle gleich die Köpfe ein und wir können alle nicht mehr miteinander. Und ich habe veritable Zweifel daran, dass das stimmt. Und mit diesen beiden versuche ich das ein bisschen abzuklopfen und hoffe, dass das Publikum nach Hause geht. Und ich denke so, nee, eigentlich, was ich eben meinte, eigentlich ist ziemlich viel okay.
Vielen Dank und dann viel Erfolg für die weiteren Talkshows in Görlitz. Danke, Lukas Rietschel.
Danke Ihnen.
Sie hören Rang 1, das Theatermagazin, heute zu Gast beim Sächsischen Theatertreffen in Görlitz-Zittau. Hier traf ich Regisseur Jan Holtappels, seine Inszenierung Mein Du, ein Stück über eine heimliche Liebe von zwei Frauen im einstigen Jugoslawien, aber auch über Solidarität im Alter. Das wurde als Gastspiel des Eduard von Winterstein Theaters Annaberg Buchholz sehr umjubelt. Seine geniale Stelle im Theater allerdings, die hat Jan Holtappels bei einer Inszenierung eines Kollegen erlebt.
Die geniale Stelle.
Meine geniale Stelle ist ein Moment in der Inszenierung in der Odyssee von Antero Nunes am Thalia Theater gewesen. Geht irgendwann das Licht aus und die beiden Spieler laufen mit laufenden Kettensägen ins Publikum. Und obwohl ich selber am Theater arbeite und weiß, wie viel Sicherheitsvorschriften es dafür gibt, habe ich wirklich um Leib und Leben gefürchtet und dachte, großartig, dass das noch funktioniert, dass man sich diesem Moment hingeben kann und weiß, es gibt vielleicht doch keinen doppelten Boden oder Netz.
Jan Holtappels über Antu Romeo Nunes Inszenierung Odyssee. Und das war's von Rang 1 heute vom Sächsischen Theatertreffen in Görlitz-Zittau. Heute Abend gibt's dort noch eine Diskussion mit Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zum Thema Theater machen in der Provinz. Wie es war, das erfahren Sie heute Abend ab 23:05 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit. Ich bin Susanne Burkhardt. Ich danke für Ihr Interesse.